Inforadio Podcast. Inforadio, das Forum. Heute mit Ute Holzhey.
Bauen für die Zukunft, der Berliner Wohnungsmarkt. Das ist das Thema heute im Forum von Inforadio. Der Berliner Wohnungsmarkt war vor einigen Jahren noch ein klarer Standortvorteil. Die Mieten waren günstig, so günstig, dass Studenten, Existenzgründer, Künstler und Internetpioniere die Stadt für sich entdeckten. Die Nachfrage stieg aber schneller als die Angebote. Die Folge, gerade bei Neuvermietungen, zogen die Preise spürbar an. Hier will der rot-schwarze Berliner Senat jetzt gegensteuern. In den nächsten 5 Jahren sollen mindestens 30.000 Wohnungen neu gebaut werden. Jetzt wird es die schwierige Aufgabe des Stadtentwicklungssenators sein, diesen Plan umzusetzen. Und deshalb freue ich mich natürlich besonders, Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt im RBB, hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße ebenso herzlich Maren Kern, Vorstandsmitglied des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU. Sie vertritt unter dem Dach des BBU 40% des Berliner Wohnungsbestandes. Matthias Klupp, Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Analyse und Konzepte. Das Unternehmen hat viele Studien über den Berliner Wohnungsmarkt verfasst. Und mit dabei natürlich auch Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Und mein Name ist Ute Holzhey. Einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie halt gekommen sind. Und das Interesse doch wirklich erstaunlich groß ist. Daran merkt man eben auch, dass Berlin eine Mieterstadt ist. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU ist auf mehreren Seiten festgelegt, wie der Senat den Mietermarkt in Berlin wieder ins Lot bringen will. Bei Vorstellung des Koalitionsvertrages formulierte der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit es so.
Berlin wird teurer. Viele Berlinerinnen und Berliner sorgen sich wegen steigender Mieten. Der neue Senat wird deshalb alles tun, um die Mietpreisentwicklung zu dämpfen. Speziell bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Berlin soll eine Stadt für alle bleiben. Eine Stadt, in der die Mischung stimmt.
Soweit also der Regierende und Herr Senator Müller. Wenn Herr Wowereit schon solche Worte findet, dann muss man denken, dass die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt problematisch ist. Wie schätzen Sie denn die Lage ein?
Ja, sie ist mit Sicherheit in einigen Segmenten und auch in einigen Quartieren angespannt. Und Politik muss sich ja auch mit der Entwicklung der Zukunft nun auseinandersetzen. Wo wird es hingehen? Und da ist, glaube ich, eindeutig zu sagen, dass es schwieriger werden wird in den nächsten Jahren, wenn man nicht auch rechtzeitig reagiert. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man noch nicht von Mietenexplosionen reden muss. Das sind ja teilweise auch die Überschriften in der Debatte. Aber wir merken, dass viele Berlinerinnen und Berliner zunehmend an ihre Grenzen kommen, dass die Mietbelastung wirklich eine erhebliche Belastung für sie ist, dass es Sorge gibt vor Verdrängung auch aus den angestammten Quartieren. Also ist es an der Zeit, zügig zu reagieren, so dass man mit den politischen Mitteln, die man zur Verfügung hat, und das wird auch ein Maßnahmenmix sein, ich glaube nicht, dass es da einen Königsweg gibt, aber dass man eben mit diesem Maßnahmenmix zügig reagiert, um möglichst, so wie der regierende Bürgermeister es formuliert hat, die Entwicklung der nächsten Jahre zu dämpfen.
Darüber werden wir ja diskutieren in dieser Runde. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wo wollen Sie Ihre Schwerpunkte legen? Herr Wild, Sie werden ja nicht müde, vor den steigenden Mieten zu warnen. Sind wir eigentlich jetzt schon in dem Bereich, wo die Hamburger und Münchner auf hohem Niveau leiden?
Naja, das Mietniveau ist in Berlin und Hamburg natürlich noch unterschiedlich. Das ist gar keine Frage. Es wird ja immer gern in der Vergleich gezogen. Da gibt es doch noch Unterschiede. Zu München sind sie ganz besonders deutlich. Aber es geht ja letztendlich nicht um die Miethöhe allein, sondern um die Mietbelastung. Das ist ja eben schon von Herrn Müller angesprochen worden. Wir wissen ja, dass die Einkommen in Berlin deutlich niedriger sind. Und es gibt Untersuchungen über die Mietbelastung. Und danach ist die Mietbelastung in Berlin inzwischen schon auf dem Niveau von Köln. Und von Hamburg sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Und das sind Untersuchungen, die aus dem Jahre 2006 stammen. Wir gehen also davon aus, dass durch die Mietensteigerung der letzten Jahre, insbesondere bei den Neuvermietungen, heute schon in etwa eine Gleichheit mit Hamburg erreicht ist.
Wie viel Prozent Ihres Gehaltes zahlen die Hamburger denn für die Miete?
Das ist eine Untersuchung des Mikrozensus und nach dieser Untersuchung bezahlen die Hamburger 24,3% ihres Einkommens, wobei Haushaltsnettoeinkommen gemeint ist, für die Miete, und zwar nicht für die Warmmiete, sondern für die Brutto-Kaltmiete. In Berlin lag es 2006 bei ungefähr 23,6%, also nur wenig drunter. Ich muss sagen, dass wir diese Marktentwicklung ja schon seit ein paar Jahren feststellen. Es ist nicht so, dass wir seit gestern merken, dass der Markt enger wird. Wer eine Wohnung gesucht hat, weiß, dass die Schlangen bei der Wohnungsbesichtigung schon seit 2-3 Jahren deutlich länger wird. Und wir kritisieren, dass die Politik zu spät auf diese Marktentwicklung reagiert hat und auch zu wenig versucht hat, einen ganz wesentlichen Problempunkt dieses Bereiches, nämlich das Mietrecht, in Angriff zu nehmen.
Da werde ich gleich, Herr Müller, Sie können da sicher gleich darauf antworten. Ich möchte gerne erstmal Frau Kern fragen, wie sieht das bei Ihren Unternehmen aus? Sie vertreten ja die städtischen Wohnungsbauunternehmen und die Genossenschaften. Wird es bei Ihnen auch schon knapp oder wie sieht Ihr Bestand aus?
Also bei uns wird es noch nicht knapp. Also wir vertreten die Wohnungsgenossenschaften, die städtischen Wohnungsgesellschaften und auch einen großen Teil der privaten Wohnungsunternehmen, wie also die ehemalige oder die GSW, die ja ein ehemaliges städtisches Unternehmen war, und die Deutsche Wohnen. Und wir sehen, dass wir in ein Angebotsproblem hineinwachsen, mahnen an der Stelle aber zu einer sachlichen Diskussion. Also das, was Herr Wild eben angesprochen hatte, die Rede von Mietenexplosion und eben von diesen langen Schlangen, können wir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht erkennen. Bei unseren Mitgliedsunternehmen haben wir jetzt einen Leerstand, der sich über den gesamten Bestand in Höhe von ungefähr 20.000 Wohnungen bewegt, immer noch einen Leerstand und einen prozentualen Leerstand von 3%. Das ist eigentlich ein Zeichen für einen entspannten Wohnungsmarkt. Das muss man an der Stelle noch mal ganz klar sagen. Ich hoffe, dass Herr Klub oder gehe davon aus, dass Herr Klub das gleich an der Stelle auch noch mal unterstützen kann. Und ich habe im Vorfeld der heutigen Veranstaltung noch mal eine kleine Feldforschung bei meinen Mitarbeitern gemacht. Stichwort lange Schlangen vor den möglichen zu vermietenden Objekten und habe in 3 Fällen festgestellt, dass bei einer Wohnungssuche nur lediglich 2 bis maximal 4 Wochen verwendet werden musste, man angemessene Wohnungen bekommen hat in mehreren Stadtteilen dieser Stadt.
Ja, da muss ich sagen, Feldversuch, wir haben keinen Feldversuch und auch keine Umfragen gemacht, aber wir haben Studenten begleitet im Inforadio und haben immer wieder über sie berichtet und die hatten wirklich große Schwierigkeiten. Die eine Studentin musste in so einer Abstellkammer dann nachher wohnen und der andere hatte eine Wohnung bekommen, da waren dann gar keine Türen drin. Das war natürlich nicht, aber ist natürlich nicht repräsentativ. Das kann natürlich passieren. Wir haben hier jemanden, der hier ganz objektiv ist, das ist Herr Klub. Jetzt haben wir hier also mehrere Einschätzungen. Einmal von Herrn Wild, der sagt, das hätte man eigentlich vorher sehen müssen. Es wird eng, die Schlangen werden länger. Und Frau Kern, die sagt, naja, also bei uns ist die Lage eher entspannt. Wie ist sie denn nun die Lage?
Also man kann seit, ich denke mal, 3 bis 4 Jahren schon eine deutlich dynamische Entwicklung auf dem Berliner Wohnungsmarkt beobachten. Wir haben weiterhin eine Zuwanderung von außen. Wir haben eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. Wir haben mehr Arbeitsplätze und damit auch mehr Wohnkaufkraft. Das heißt, es gibt mehr Haushalte, die auch etwas mehr fürs Wohnen ausgeben können. Und wir haben einen Wohnungsbau, der so gerade in der Lage ist, den bisherigen Bestand auf dem Niveau zu halten. Das heißt, es gibt keine zusätzlichen Wohnungen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer kommt denn in die Stadt, dann sind es im Wesentlichen Haushalte, die im Alter von 20 bis 30 Jahren, junge Haushalte, die aus Ausbildungsgründen für ihren ersten Job in die Stadt kommen und die häufig nicht so viel Geld zur Verfügung haben, aber ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, wo sie in der Stadt wohnen wollen, nämlich in ganz bestimmten Stadtteilen. Dazu gehört mit Sicherheit der Bereich Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg bis hin nach Neukölln. Und das heißt, in diesen Bereichen, in ganz bestimmten Bereichen, nämlich in diesen Stadtteilen und in bestimmten Mietpreissegmenten, und das ist hier tendenziell das untere und das mittlere Preissegment, ist eine deutlich verschärfte Nachfrage zu beobachten. Das bezieht sich aber nicht auf die Gesamtstadt, sondern auf ganz bestimmte Marktbereiche und ganz bestimmte Stadtteile.
Also irgendwie was dazwischen, aber gerade im unteren Bereich gibt es eben schon Probleme und bei den Wohnungen, die ein bisschen teurer sind, da kann man denn noch was finden. Mhm. Im Publikum haben wir den Finanzvorstand des Unternehmens Deutsche Wohnen, Helmut Ulrich, zu Gast. Herr Ulrich, wie interessant ist denn eigentlich für Investoren der Berliner Wohnungsmarkt?
Also da hat sich in den letzten 3 bis 4 Jahren deutlich was getan. Wenn man vielleicht sagt, wir als Deutsche Wohnen kommen aus Frankfurt. Wir haben ursprünglich einen großen Bestand in Frankfurt gehabt, also einen wirtschaftsstarken Standort, und haben 2007 hier in Berlin ein Portfolio mit ca. 30.000 Wohnungen gekauft. Und damals waren unsere Aktionäre, die aus zwei Dritteln Amerika und England sind, sehr, sehr kritisch. Wir haben sehr kritische Nachfragen bekommen, gesagt so ungefähr, wie könnt ihr in Berlin investieren? Eine Stadt, die, um Bilde zu bleiben, möglicherweise sexy ist, aber in jedem Fall arm. Heute hat sich das komplett geändert. Ja? Also heute ist Berlin als ein interessanter Standort völlig unbestritten global. Die neueste Untersuchung zeigt, Berlin nimmt den Rang 5 unter den europäischen Wirtschaftsstandorten ein, also nach London, nach Paris, nach Frankfurt, nach Amsterdam kommt Berlin. Neulich hatte mir der Chef einer großen Fonds in Amerika, die weltweit einer der größten Fonds sind, die spezialisiert sind in die Investitionen von Immobilienaktiengesellschaften, der hat mir gesagt, Berlin ist der Hotspot in Europa. Und das merkt man auch an dem Aktienkurs, damals ging er runter, heute geht er hoch, und die beiden Gesellschaften, die erwähnten das, die GSW und die Deutsche Wohnen, haben im letzten Jahr eine Aktienkursentwicklung mitgemacht, die deutlich besser war als der Markt.
Also ja, da Berlin haben Sie gleich noch ein bisschen Werbung gemacht. Sowas verlangt man denn ja auch von einem Finanzvorstand nicht. Deshalb sind Sie das ja auch.
Ganz genau.
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ja, Herr Senator, das habe ich ja auch noch nicht gehört, dass Berlin Hotspot ist, ja, international. Das ist ja auf der einen Seite schön. Auf der einen Seite ist es ja wirklich toll, dass Investoren an der Stadt interessiert sind. Viel schlimmer wäre es ja, wenn die sagen würden, um Gottes Willen, diese Stadt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch dass die Mieter ein bisschen schummrig wird und sagt, oh Mann, hoffentlich kann ich meine Wohnung noch halten, hoffentlich steigen die Preise nicht, und wenn ich mal umziehen will, dann kann ich mir das überhaupt nicht mehr erlauben. Meine Frage, und damit gebe ich die Frage von Herrn Wild mal an Sie weiter, hätte die Politik in Berlin das nicht eigentlich vielleicht auch schon vorher sehen müssen? Denn Warnungen gab es ja, nicht, Herr Klub? Also als Sie die Leerstandsanalyse machten, da war das ja schon so, das wird hier knapp. Herr Müller, ich meine, Sie waren damals nicht in der Verantwortung, dennoch waren Sie in der Politik. Hat man das ein bisschen zu spät gesehen?
Naja, ich bin auch hin und her gerissen, weil ich schon auch noch mal unterstreichen will, dass wir auch ganz froh sind über diese positive wirtschaftspolitische Entwicklung. Damit einhergehen auch 100.000 neue Arbeitsplätze in der letzten Legislaturperiode, dass die Arbeitslosigkeit insgesamt in der Stadt sinkt, dass investiert wird in die Stadt. Das ist ja etwas Positives. Und auch wenn man sich einige Quartiere anguckt, der Norden Neuköllns, der Bezirksbürgermeister hat jahrelang dafür gearbeitet, dass es auch wieder Zuzug gibt. Jüngere Leute, gut verdienende Studenten, die beleben ja auch wieder ein Viertel und werten es auf. Das ist insgesamt ja eine positive Entwicklung. Und ich glaube, wir haben seit 2006, kann man vielleicht sagen, immer noch zu spät, aber doch da begonnen mit dem Umsteuern. Als erstes muss man ja festhalten, die Privatisierungspolitik wurde beendet in diesem Bereich. Aus meiner Sicht auch wirklich eine Fehlentwicklung gewesen. Heute ist ganz klar und selbstverständlich, Wohnen gehört zur Daseinsvorsorge. Die städtischen Gesellschaften bleiben erhalten. Zweiter Schritt, weg von dem reinen finanzpolitischen Betrachten der Gesellschaften und auch der Liegenschaften. Die landeseigenen Gesellschaften müssen keine Rendite an den Landeshaushalt abführen. Jetzt haben wir sogar verabredet, Liegenschaften werden nicht mehr nach reinem Höchstpreisverfahren verkauft, sondern andere Kriterien spielen bei der Vergabe eine Rolle. Das ist ja wirklich ein komplettes Umdenken, was man vor 5, 6, 7 Jahren für völlig undenkbar gehalten hätte. Alles ging nur darum, den Haushalt zu konsolidieren. Jetzt betrachten wir es ganz anders und sagen, was sind auch für sozialpolitisch, wirtschaftspolitische Kriterien wichtig beim Umgang mit Gesellschaften, Genossenschaften, Liegenschaften. All das spielt verstärkt eine Rolle.
Und darüber werden wir natürlich gleich sprechen. 30.000 neue Wohnungen sollen in den nächsten 5 Jahren in Berlin neu gebaut werden. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen und die Genossenschaften sollen darüber hinaus ihren Wohnungsbestand um 30.000 erhöhen. Wie das klappen könnte, dazu gleich mehr. Um die Lage am Berliner Wohnungsmarkt zu entspannen, setzt der Berliner Senat auf Wohnungsneubau. Die Ziele sind ehrgeizig. 30.000 Wohnungen sollen in den nächsten 5 Jahren neu gebaut werden. Darüber hinaus sollen die landeseigenen Wohnungsunternehmen und die Genossenschaften ihren Wohnungsbestand um 30.000 erhöhen. Herr Senator Müller, viele neue Wohnungen sollen gebaut werden und neu erschlossen werden. Nur, wie kann das funktionieren? Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?
Ja, ich glaube, zum einen ist es wirklich wichtig, dass die städtischen Gesellschaften noch stärker werden auch und wirklich ein kraftvoller Marktteilnehmer auch sind. 270.000 Wohnungen gibt es zurzeit in dieser städtischen Verantwortung, 300.000, also rund 10% sollen dazukommen, 300.000 sollen es werden. Da gibt es eigene Bau- und Flächenreserven, da gibt es die Möglichkeiten über die landeseigenen Grundstücke und über eine entsprechende Vergabe, kostenlos oder sehr günstige Vergabe an die Gesellschaften auch Bautätigkeit zu unterstützen. Die Gesellschaften können selbstverständlich zukaufen. Auch das hat gerade stattgefunden in einer Größenordnung von rund 4.500 Wohnungen, die gekauft wurden in den städtischen Bestand. Aber das alleine wird nicht reichen, denn wenn man die Unternehmen des BBU zusammenrechnet, sind es rund 500.000, glaube ich. Demgegenüber stehen immer noch rund 1 Million private Wohnungen. Das heißt, wir müssen auch private Tätigkeit anregen und da werden wir uns auch unterhalten müssen, auch möglicherweise über Liegenschaften. Wir werden uns über Baustandards unterhalten müssen, über Verwaltungsvereinfachung. Also da gibt es aus Hamburg auch interessante Modelle, Verabredung zwischen den Bezirken und der Landesebene, wie man schneller auch zu einer Bautätigkeit kommt nach der Baugenehmigung. Also ich glaube, auch für den rein privaten Bereich wiederum ist es dann ein Maßnahmenmix.
Frau Kern, das ist ja eine ganz schöne Herausforderung. Wie wollen Sie das meistern, zumal ja die Mieten dann ja auch noch bezahlbar sein sollen?
Also in der Koalitionsvereinbarung steht ja zum einen, dass die städtischen Gesellschaften mit 270.000 erhöht werden sollen auf 300.000 Wohnungen. Das ist ja so der eine Part und das kann eben geschehen durch Zukauf, wie jetzt gerade, oder aber eben durch Neubau und darüber hinaus soll der Wohnungsmarkt dann noch ergänzt werden um 30.000 Wohnungen. Wir haben diese Forderung selber aufgestellt vor 2 Jahren. Im Frühjahr 2009 haben gesagt, wir brauchen für gerade die mittleren und unteren Preissegmente 30.000 Wohnungen. Der Wohnungsneubau, der ist aber bei unseren Mitgliedsunternehmen ist er deutlich zurückgegangen, weil sich unsere Mitgliedsunternehmen zunächst erstmal darauf gestürzt haben und es erreichen mussten, die Wohnung zu modernisieren und zu sanieren. Vor allen Dingen auch energetisch zu sanieren. Wir haben damit ja ganz massiv zur positiven Klimabilanz in Berlin beigetragen, haben da auch sehr eng mit dem Senat zusammengearbeitet und haben die Ziele übererfüllt, die dort gestellt worden sind. Das ist der eine Aspekt. Aber jetzt, sagen wir mal, zu diesen niedrigen Mieten, diese Wohnungen neu zu bauen, das ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Wenn wir uns hier im Bereich von 4,50 Euro, 5,50 Euro bewegen, dazu ist wirtschaftlich ein Neubau nicht zu erstellen.
Was wollen Sie denn jetzt machen? Sie wollen ja nicht alles neu bauen. Haben Sie denn noch Leerstände in Ihrem Bestand, wo Sie sagen können?
Wie vorhin schon angesprochen, also 20.000, das, ich sag mal, 3% Leerstand, das wird jetzt eben mit dem Senat zu klären sein. Ich sag mal, spaltet sich dann auch unsere Mitgliedschaft, die dann auch unterschiedlich das Thema dann angehen werden. Wir haben übrigens 700.000 Wohnungen in Berlin. Und da wird es bei den Gesellschaften sicherlich anders sein als bei den Genossenschaften. Sie bauen neu, bieten dann aber nicht zu Mieten von 5 Euro oder 6 Euro an, sondern deutlich darüber, wie ich normalerweise wirtschaftlich Neubau erstellen kann. Und sie haben, das muss man auch dazu sagen, ganz enorme Nachfragen. Das sind natürlich jetzt keine Massen an Beständen, sondern das sind überschaubare Zahlen, die da neu erstellt werden, neu gebaut werden. Im letzten Jahr so circa 300, für dieses Jahr sind nochmal 300-400 Wohnungen auch angestrebt, im Neubau zu errichten. Und die werden wirklich nachgefragt. So, und bei den städtischen Gesellschaften, da geht es natürlich darum, wenn ich als Zielzahl dann eine niedrige Miete, eine kostengünstige Miete anstrebe, dann muss eine Unterstützung durch den Senat erfolgen. Wir haben ein Delta zwischen, wenn ich 5,50 Euro nehme und 9 Euro und 10 Euro, wo ich Neubau erstellen kann, habe ich einfach ein Delta und das muss durch irgendwas geschlossen werden.
Mehr Wohnungen, damit dieser Druck rauskommt aus dem Markt. Herr Wild, wenn Sie sich das jetzt hier so anhören und wenn Sie das alles so lesen, glauben Sie, dass das klappen könnte?
Also da muss man zwei verschiedene Aspekte betrachten. Der erste Punkt ist, wird es gelingen, dass so viele Wohnungen, wie jetzt geplant sind, gebaut werden? Da muss man wissen, dass wir ja schon zwischen 3.000 und 4.000 Wohnungen in den letzten 10, 15 Jahren ohnehin am Markt immer neu dazu bekommen haben. Das soll verdoppelt werden oder zumindest deutlich aufgestockt werden. Insofern ist das ehrgeizig, aber es ist ja so, dass die Wohnungswirtschaft und die Bauwirtschaft selbst schon eine Menge dazu beiträgt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt aus dem Munde eines Mietervertreters, aber ohne dass die Politik auch nur einen Funken dazu beiträgt, mal abgesehen von den Rahmenbedingungen, die das Baurecht bietet und geboten werden muss, ist ja schon in den letzten Jahren deutlich und vor allen Dingen im vergangenen Jahr deutlich mehr passiert. Also es kann gut sein, dass wir 6.000 Genehmigungen am Ende dann im Jahr 2011 schon fast hatten. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur 5.200.
Ich glaube, es waren 6.000.
Ja, sind fast 6.000. Das heißt, ohne dass es überhaupt eines Beschlusses dieser neuen Koalition bedurfte, ist das schon erfolgt. Warum machen das die Menschen? Ja, weil sie sich doch erwarten, aufgrund der hier eben dargestellten Wohnungsmarktsituation in Berlin, dass sich diese Wohnungen, wenn man sie denn neu baut, auch gut verkaufen lassen. Und da kommen wir zu einem Problem. Nämlich dem Problem, dass die Mieten in diesen Wohnungen, so es denn keine Eigentumswohnungen sind, sondern Mietwohnungen sind, ein großer Teil ist auch noch Eigentumswohnungen, dass diese Wohnungen vom Mietpreis her für große Teile des Berliner Wohnungsmarktes und auch der Zuziehenden im Grunde nicht anmietbar sind, weil sie vom Preis her einfach zu hoch liegen. Das ist ganz selbstverständlich, weil die Wohnungen zu bauen ist halt eben teuer. Und jetzt ist die Frage, ist das eine adäquate Lösung für die Wohnungsmarktprobleme? Selbst wenn wir das auf Dauer mit 6.000 hinkriegen. Dazu muss man sagen, wenn man das ernst nimmt, was der Dachverband von Frau Kern sagt, dann haben wir sogar in Berlin einen Bedarf von 12.000 Wohnungen. Das heißt, wir sind mit dem Neubau auf jeden Fall ein ganzes Stück unter dem, was eigentlich erforderlich sind. Das ist, glaube ich, auch Konsens. Für mich heißt das, da Haushalte mit geringem Einkommen über den Neubau nicht versorgt werden können, muss ich doch auch im Bestand, im Wohnungsbestand dafür sorgen, dass preisgünstiger Wohnraum erhalten bleibt. Das möchte ich hier einfach an der Stelle noch einmal einfordern, weil wir können nicht unser ganzes Engagement auf den Neubau legen, wenn wir wissen, dass ein erheblicher Teil der Versorgungsprobleme darüber nicht gelöst wird. Zweiter Punkt ist,
ich würde da gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, ja, und würde hier mal kurz einen Schnitt machen, denn wir haben hier im Publikum ja auch Investoren sitzen, und zwar ganz unterschiedliche. Herrn Ulrich haben wir schon kennengelernt. Sie sind Finanzvorstand des Wohnungsunternehmens Deutsche Wohnen. Sie vertreten, wie Sie ja eben schon gut Werbung gemacht haben, ein großes deutsches Immobilienunternehmen an der Börse. Im MDAX sind Sie notiert. Sie haben bislang ja in Berlin nicht gebaut. Warum nicht, obwohl wir so ein Hotspot sind?
Ja, also wir haben zwar nicht gebaut, aber wir investieren zunächst mal in unsere Wohnungen. Ja. Nicht? Das sind also etwa 20 bis 30 Millionen, die wir jedes Jahr in die Berliner Wohnungen investieren, um sie in dem Zustand zu erhalten, wie sie sind oder verbessert werden. Was das Thema Bauen anbelangt, würde ich sagen, sind wir in einem sehr frühen Stadium. Warum sind wir im frühen Stadium? Frau Kern hat das auf den Punkt gebracht. Ja? Finanzvorstand muss rechnen können. Ja? Und wenn Sie heute neu bauen, haben Sie Investitionen von, ich schätze mal, 1.600 Euro pro Quadratmeter reine Baukosten plus Land. Und wenn Sie da eine vernünftige Rendite haben wollen, und Sie sagten es, dann sind wir bei 9 bis 10 Euro pro Quadratmeter an Miete, die Sie erzielen müssen. Und dafür ist der Markt in Berlin, das ist ein ganz spezieller Markt, und das ist nicht der Markt, wo wir sind. Wir haben Bestände mit einem Durchschnittsmiete von 5,50 Euro zurzeit, Neuvermietung 6,50 Euro. Das ist unser Markt. Und für diesen Markt können wir derzeit noch nicht profitabel bauen, es sei denn, es füllt einer die Lücke.
Wir haben noch einen weiteren Investor hier, Dietmar Grosse, technischer Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Amtsfeld. Schön, dass Sie da sind. Bauen Sie in Berlin? Und so wie hoch werden dann die Mieten sein nachher, die Neubaumieten?
Also ganz klar, wir bauen in Berlin. Wir bauen in unserer 40-jährigen Geschichte das erste Mal. In diesem Jahr geht es los. Wir bauen 65 Wohnungen. Man muss allerdings dazu sagen, wir haben nicht 50.000 Wohnungen im Bestand wie die Deutsche Wohnen. Wir haben nur 2.500. Unsere Bestandsmieten liegen derzeit bei etwa 4,65 Euro, 4,67 Euro. Die haben sich in den letzten 3 Jahren etwa um 5 bis 7 Cent erhöht. Also, sage ich mal, von einem sprunghaften Anstieg sind wir weit entfernt. Es ist natürlich so, dass wir schon eine stärkere Nachfrage in den letzten Jahren gespürt haben und immer noch deutlich spüren. Unser Leerstand liegt bei 0, und ein bisschen Prozent. Also im Moment waren gerade mal 4 Wohnungen leer, die zur Vermietung anstehen. Das ist so gut wie gar nichts.
Also Sie bauen jetzt neu?
Jetzt bauen wir neu in Köpenick. Köpenick ist ein
gehobener Standard oder ganz normal?
Naja, sage ich mal, normaler Standard. Das, was der Wohnungsmarkt heute oder was heutzutage Bedarf ist. Und das sind 65 Wohnungen. Ja, zum Schluss kommt, und da kann man auch nicht hin und her lavieren, 8,50 Euro bis 9,50 Euro wird die Miete netto kalt sein. Dann netto rechnen kalt. Sie nochmal 2 Euro Betriebskosten dazu und dann, das ist einfach mal Realität.
Was würde denn für eine Familie mit 2 Kindern?
Ja, sagen wir mal eine 4-Raum-Wohnung, 100 Quadratmeter, das jetzt im Moment im Bestand 700, 750 Euro werden dann zwischen 1.000 und 1.100 Euro sein.
Man sieht einen ganz schönen Preissprung.
Natürlich.
Was die Berliner natürlich nachher auch irgendwann bei ihren Arbeitgebern einfordern werden, sagen, wir können ja sonst hier gar nicht mehr wohnen. Wir haben noch einen dritten. Wir hatten jetzt einen Privatinvestoren, eine Genossenschaft und dann haben wir Jörg Fransen hier. Schön, dass Sie da sind. Er ist Vorstandsmitglied der Gisobau, ein städtisches Wohnungsunternehmen mit rund 40.000 Wohnungen. Ich denke, auch fast jeder Berliner kennt das Unternehmen. Wie sehen denn Ihre Baupläne aus? Und was kommt bei Ihnen denn raus?
Naja, die städtischen Wohnungsunternehmen insgesamt nehmen natürlich ihre soziale Verantwortung wahr und alle denken über Neubau nach. Die Gisobau konkret über ein Projekt im Pankow, als erstes seit circa 10 Jahren, als erstes Neubauprojekt. 270 Wohnungen sind in der Konzeptphase. Wir werden sehr differenziert bei diesen 270 Wohnungen die Mieten gestalten. Wir werden einen Block dabei haben oder anderthalb, wo die Mieten entsprechend günstiger sein werden im Durchschnitt. 6,50 Euro netto kalt, denken wir, dass wir dabei rauskommen. Wir werden aber auch teurere Wohnungen dabei haben, sodass wir im Durchschnitt dann auch bei den 9,50 Euro landen werden. Aber sehr differenzierte Angebote, also auch sozialverträglich, aber natürlich auch in den besseren Lagen in diesem entsprechenden Neubauprojekt dann auch etwas teurer dabei rauskommen. Aber wir werden natürlich unsere soziale Verantwortung auch wahrnehmen.
Dabei. Also ich sehe schon, also wenn man neu baut und selbst wenn man sparsam baut und sagt, wir machen jetzt hier keine Luxusbauten, stellen wir hin, sind die Quadratmeterpreise denn nachher ungefähr, schwanken die zwischen 8,50 Euro, 9,50 Euro kalt. Prima, vielen Dank, Herr Fransen. Herr Klub, wenn neu gebaut wird, dann sind die Neubaumieten ja nicht wirklich niedrig. Dafür sind die Kosten dann einfach zu hoch. Braucht Berlin, und da ist natürlich gute Rat teuer, braucht Berlin eine Wohnungsbauförderung?
Also ich denke, Mieten von 5 bis 6 Euro im Neubau sind nicht mehr erreichbar. Wir haben eben gehört, wie die Finanzierung läuft, und ich denke, sie sind auch nicht erreichbar durch eine Förderung, weil die dafür aufzuwendenden Fördermittel so hoch wären, das kann sich keine Stadt mehr leisten. Das kann sich auch eine Stadt wie München nicht leisten.
Ich wollte noch fragen, Hamburg hat doch eine Wohnungsbauförderung.
Hamburg hat eine relativ intensive Wohnungsbauförderung, die aber auch darauf ansetzt, zum Beispiel Eigentumsmaßnahmen zu fördern oder aber auch Mietwohnungsneubau im Bereich von 8 bis 9 Euro zu fördern.
Das heißt, die sind denn schon gefördert?
Die sind gefördert, weil in Hamburg sogar die Neubaumieten noch etwas höher liegen als in Berlin. Wir reden dort über in der Regel 10, 11, 12 Euro. Das heißt, ich denke, diese Modelle, die hier angesprochen worden sind, ich nenne das mal Mischfinanzierung oder Mischkalkulationen, sind ein guter Weg, sozusagen zu sagen, ich habe zwar ein Gebäude, aber da habe ich einige Wohnungen, die sind bei 10 Euro, andere dafür vielleicht bei 7 oder 8. Das ist sicherlich ein Weg. Ich würde im Moment noch nicht davon sprechen, dass eine Förderung unbedingt notwendig ist. Aber ich denke, man sollte es sehr intensiv im Auge behalten, sollte jetzt auch einmal schauen. Wir haben gesehen, dass die Neubauzahlen sehr stark steigen. Und wir müssen jetzt natürlich auch gucken, was wird denn eigentlich neu gebaut? Weil bisher ist wenig neu gebaut worden und es ist auch nicht immer das Richtige gebaut worden, das, was nachgefragt worden ist, sondern es sind sehr viele Eigentumswohnungen gebaut worden, teurere Mietwohnungen. Es wäre jetzt sozusagen eine politische Frage, ob es gelingt, auch Investoren oder Wohnungsbaugesellschaften dazu zu bringen, in diesem mittleren Preissegment zu bauen. Dafür gibt es auch zum Beispiel die Anhandgabe von günstigen Grundstücken oder vielleicht sogar kostenfreien Grundstücken. Das ist dann eine Frage der Ausgestaltung. Ich denke, bevor eine Förderung ansetzt, sollte man andere Möglichkeiten erstmal noch etwas stärker ausnutzen.
Herr Müller, da haben Sie ja Glück, nicht? Da hat er Sie so rausgelassen. Dennoch, wäre denn so eine Wohnungsbauförderung in Berlin überhaupt denkbar oder sagen Sie da kategorisch nein?
Naja, im großen Umfang sehe ich es nicht. Wir haben ja nun mit viel Kraftaufwand es hinbekommen, aus diesen alten Wohnungsbauförderungen auszusteigen, wie ich finde, zu Recht. Sie haben zum Schluss Milliarden gekostet und haben die Berlinerinnen und Berliner ja auch alle belastet. Das sind ja alles Steuermittel, die über viele Jahre ja dann auch den Landeshaushalt belasten. Und ich fand es richtig, aus dieser Subventionsmentalität auch auszusteigen. Ich will nicht abschließend sagen, dass es nicht in anderer Form doch mal wieder eine Unterstützung geben kann. Wir haben sowas jetzt in einem, ich nenne es mal, kleines Pilotprojekt für Genossenschaften mal angeboten. Ich glaube, das ist ein Volumen von 15 Millionen. Da geht es insbesondere um kleine, preiswerte Wohnungen, haben den Genossenschaften das angeboten zur Unterstützung ihrer Bautätigkeit. Ich sage aber auch, die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Wir dachten ja, wir tun was richtig Gutes, als wir das angeboten haben. Und dann gab es auch Genossenschaften, die gesagt haben, naja, es schadet schon nichts, wenn wir unterstützt werden, aber ihr wollt ja dann was von uns und lasst uns mal lieber alleine wirtschaften. So, das gehört zur Wahrheit mit dazu. Also ich sehe das im Moment auch noch nicht, dass die Wohnungsbauförderung ein gangbarer Weg ist für Berlin mit der 60 Milliarden Euro Verschuldung. Ich glaube, wir werden auch über solche kreativen Modelle, wie sie die GESO-Bau jetzt hier durchspielt, mehr erreichen. Wir müssen das ja auch als Politik mal ehrlich sagen, wir erwarten ja viel von den Gesellschaften. Die sollen in energetischen Maßnahmen viel machen, die sollen sich ums Wohnumfeld kümmern, die sollen sozialverträglich Mieten anbieten, sie sollen wirtschaftlich arbeiten und von ihrer Verschuldung runter. Nun, irgendwie muss man ihnen auch wirtschaftlichen Spielraum geben. Und da ist es mir zu einfach, so wie es in den letzten Jahren oft gelaufen ist. Da haben sich auch die Gesellschaften angeguckt, wie war die Marktentwicklung, haben gesagt, na ja, gut, wir nehmen noch ein, zwei soziale Kriterien rein und dann können wir jetzt 5% erhöhen oder 4 oder 7, egal. Ich finde diesen Weg kreativer, zu sagen, es gibt in Berlin, und das hat ja hier noch niemand anders gesagt, durchaus Bereiche, in denen Leute auch mehr zahlen können, wo es Gutverdiener gibt und Quartiere, wo man auch andere Mieten erwarten und verlangen kann. Und dann erwarte ich, wenn die Wohnungsbaugesellschaften diesen Spielraum bekommen für diese wirtschaftlichen Entscheidungen, erwarte ich von ihnen allerdings auch den zweiten Schritt, dass sie dann in anderen Quartieren, wo es sozial eben anders aussieht, dann auch unter dem Durchschnitt und unter dem Marktniveau bleiben und ein entsprechendes Angebot machen. Also wenn man den Gesellschaften die Flexibilität gibt, glaube ich, können sie im Interesse Berlins so und so genau das Richtige auch anbieten.
Vielen Dank, Herr Müller. Es waren klare Worte. Gesellschaftliche Veränderungen wie das Älterwerden der Gesellschaft führt zum Umdenken auch im Wohnungsbau. Könnte Berlin eine Vorreiterrolle hier übernehmen? Bauen für die Zukunft, dazu gleich mehr. Das Forum heißt heute Bauen für die Zukunft, der Berliner Wohnungsmarkt. Und dazu haben wir neben vielen Kennern und Akteuren am Markt Michael Müller zu Gast, der neue Senator für Stadtentwicklung und Umwelt. Wir haben bislang über die Lage am Berliner Wohnungsmarkt diskutiert und wir haben feststellen müssen, dass die Neubaumieten zwischen 8,50 Euro und 9,50 Euro sogar teilweise drüber liegen, was ja nicht gerade günstig ist. Herr Senator, hat das Land nicht auch Möglichkeiten, hier kreativ quasi am Markt einzugreifen? Ich denke da zum Beispiel an den Liegenschaftsfonds. Da hat ja der Berliner Senat ganz viele Grundstücke, die verkauft werden sollen. Gibt es da nicht Möglichkeiten, diesen Liegenschaftsfonds neu auszurichten? Planen Sie entsprechendes?
Ja, das ist ja fest verabredet und das wird auch umgesetzt, dass wir eben nicht mehr sehen, wo bekommen wir möglichst viel Geld her für den Landeshaushalt, indem wir Liegenschaften verkaufen, sondern dass wir sehr genau auch gucken, was können wir mit den Liegenschaften für die Stadt erreichen. Kann es nicht der Stadt viel mehr bringen, einer landeseigenen Gesellschaft zu einem wesentlich günstigeren Preis oder sogar kostenlos eine Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, die dann vernünftig bauen kann, als wenn ich es einfach irgendjemand für eine Gewerbeansiedlung oder so zur Verfügung stelle. Also das wird jetzt auch so gemacht. Ich bin mit dem Finanzsenator da auch ja im direkten Kontakt und habe ihn gebeten, mir auch mal, damit man sowas ja auch mal praktisch durchspielt, 15 Grundstücke zu nennen, wo wir ganz konkret dann auch in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften gucken können, was kann man dann auf diesen Grundstücken in der Stadt erreichen, welche Kalkulation, welches Volumen hat so etwas. Man muss es ja praktisch machen. Da wird auch das eine oder andere vielleicht nicht sofort gelingen, aber man muss es jetzt sofort angehen. Und ich glaube, wir haben vielleicht auch noch mal so ein bisschen Glück ja mit unseren großen innerstädtischen Flächen, die ja noch entwickelt werden müssen. Genau. Ob nun Tempelhof und Tegel, das sind ja riesige Flächen, auch Europa City, wenn man das immer so nennt, da in der Heidestraße, riesige Flächen mitten in der Stadt, begehrte Lagen, wo man ja auch noch mal wirklich viel zur Verfügung stellen kann. Und da wiederum rechne ich mir auch einiges aus im Zusammenhang mit der internationalen Bauausstellung. Die soll 2020 bei uns sein.
Ist das denn jetzt schon beschlossene Sache, dass die internationale Bauausstellung hier nach Berlin kommt?
Ja, 2020? Ja, eine IBA ist ja kein Wettbewerb, so wie bei Olympia, dass wir da eine Bewerbung abgeben müssen, dann kriegen wir einen Zuschlag. Also wir machen eine IBA. 2020 Super. Werden wir die haben. Da gibt es im Moment noch sagen wir mal, Überlegungen, unter welcher Überschrift man ja auch für die Stadt dann etwas erreichen will. Im Moment ist das so Wirtschaft, Wissen, Wohnen, so die Überschrift. Ich finde, wir sollten da eindeutiger sein. Wir diskutieren jetzt darüber eine Stunde, was wir für einen Bedarf haben beim Wohnungsbau in der Stadt. Na, dann sollte doch die IBA auch diesen klaren Schwerpunkt haben. Einen klaren Wohnungsbauschwerpunkt, der dann ja nochmal zusätzlich auch Anreize gibt für Wohnungsbau in der Stadt.
Super, also IBA 2020 in Berlin und da werden sicher, denke ich mir, viele kreative Köpfe sich dann ab jetzt vielleicht Gedanken machen und sagen, was kann man denn hier eigentlich machen? Vor allen Dingen, weil wir so viel Raum hier in Berlin haben. Aber ich möchte kurz nochmal, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, auf den Liegenschaftsfonds zu sprechen kommen. Sie haben da ein Angebot gemacht, Sie haben gesagt, ja, wir wollen das neu ausrichten, wir wollen hier anbieten bestimmte Grundstücke und wollen mal durchrechnen, bringt das was dem Markt, können da preiswertere Mieten nachher bei rausspringen? Ja, ist das ein gangbarer Weg, auch wenn Herr Müller ja zu Recht klar gemacht hat, damit kann man nicht den ganzen Markt stemmen, aber es wäre natürlich ein Weg. Wie finden Sie das, Frau Kahn?
Also es ist ein Baustein. Es ist ein Baustein in dem Gesamtpaket. Aber das macht im Endeffekt, was die Mieten anbelangt, 1 Euro, 1,50 Euro aus. Mehr macht es nicht aus. Und insofern muss ganz dringend und ganz schnell ein Gesamtkonzept her. Wir begrüßen außerordentlich, dass es einen Stadtentwicklungsplan Wohnen jetzt geben soll. Und da würden wir uns noch mehr darüber freuen, wenn der möglichst zügig dann auch umgesetzt wird, damit dann klar ist, an welchen Standorten hier in Berlin welche Wohnungen für welche Altersgruppen vorgehalten werden sollen, wo wir die Bedarfe also genauer eruieren, weil wir ja wirklich, wir sind eine große Stadt mit viel Fläche, Gott sei Dank, wie Herr Müller erwähnt hat, auch mit einem großen Potenzial an Freiflächen und wo es eben ein großes Angebot an einzelnen Projekten auch geben muss. Und die sind ja hier zum Teil auch schon angesprochen worden im Internationalen Jahr der Genossenschaft, was jetzt ja mit dem 01.01.2012 losgegangen ist, sind gerade diese angesprochene Förderung von 300 Wohnungen, so in etwa wird das auf diesen Betrag hinauslaufen, ist es ein gutes Angebot an die Genossenschaften, die das auch gerne annehmen werden. Sie würden auch gerne im Bereich von Klimaschutz, energetischer Sanierung und energetischem gelenkten Neubau sicherlich mit beitragen wollen im Rahmen der IBA und auch sonst. Das gilt auch gleichermaßen für die Wohnungsgesellschaften. Es muss alles nur relativ oder es muss schnell auf die Strecke gebracht werden und das ist eigentlich unsere große Forderung, auch im Blick auf die Vorgaben, die aus Baugenehmigungsverfahren resultieren. Die müssen verschlankt werden. Da muss der Verwaltungsapparat an der Stelle schneller laufen. Das muss verschlankt werden, es muss vereinfacht werden, auch was die gesamte Regelung zum Denkmalschutz anbelangt.
Herr Wild?
Es gibt ja in der Stadt München so ein Modell, wie man auch die privaten Eigentümer und Investoren dazu bringen kann, auch preiswerten Wohnraum zu errichten. Natürlich durch eine Mischung, wie wir das vorhin hier schon gehört haben. Es gibt ja, wenn ein Privater investiert für das Land Berlin, nicht allzu viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen, was er da baut und wie er baut und zu welchem Preis. Aber in dem Moment, wo ich ein Grundstück vergebe, habe ich die Chance, das, von Seiten des Landes Berlin Einfluss auch auf den privaten Investor zu nehmen. Deswegen würde ich gern der neuen Landesregierung anempfehlen, dieses Münchner Modell mal sehr genau zu prüfen, damit wir das hier in Berlin auch übernehmen können und damit sicherstellen, dass ein Teil der neu geschaffenen Wohnung, das geht natürlich nur bei größeren Projekten und auch größeren Investoren, zu günstigeren Preisen anzubieten, so dass man zum Beispiel ein bestimmtes Kontingent, was weiß ich, 30% zu dem Preis und das andere kann er dann zu seinen gewünschten Preisen vermieten. Das ist möglich und ich denke, da sollte Berlin durchaus von anderen Kommunen lernen.
Ich möchte noch ganz gerne bei diesen Liegenschaftsfonds bleiben, bei den Modellen, wo dann zum Beispiel die Politik sagen kann, wir möchten ganz gerne, dass 30% des Wohnungsbestandes vielleicht bei den und den Mieten liegt, bei den anderen können sie dann ein bisschen mehr nehmen. Wir haben ja die Investoren hier sitzen. Eine Frage an die Investoren, wäre das denn ein Angebot, was sie annehmen würden? Na? Ja, ich sehe das hier schon, große Freude, große Begeisterung. Herr Grosse?
Also ich denke schon, das ist ein Angebot. Wenngleich, ich würde es nicht allein darauf fokussieren wollen. Ich könnte mir eben auch sehr gut ein zinsverbilligtes Darlehen vorstellen oder einen Investitionszuschuss, das im Endeffekt in einer Kalkulation wahrscheinlich mehr bringt als ein günstigeres Grundstück.
Ja gut, aber Grundstücke haben wir und Geld keins. Das ist das Problem. Ja, das hat ja Herr Müller jetzt auch ziemlich klar gesagt. Ja. Also Sie sagen, ist nicht so interessant. Herr Ulrich, Sie mit Ihrem börsennotierten Unternehmen wollen nicht bauen, sondern nur kaufen. Würden Sie sich denn jetzt vielleicht überzeugen lassen, dass Sie sagen, Mensch, eine Stadt, wo eine internationale Bauausstellung dann 2020 stattfinden wird, das könnte ich mir vorstellen?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema über Grundstücke ein Weg ist, um zumindest die Mietkosten zu reduzieren in Zukunft. Ich meine, ich habe ja gesagt, wir fangen auch an, uns darüber Gedanken zu machen. Natürlich machen wir uns Gedanken über Baulandreserven, die wir haben, ja, um einfach die Kosten zu reduzieren. Und wenn der Senat dort wesentliche Flächen zur Verfügung stellt, mit oder ohne Auflagen, dann gucken wir uns das gerne an und machen auch gerne mit.
Dann eher mit Auflagen, denke ich mir.
Eher mit Auflagen, aber das ist ja, glaube ich, ganz klar, natürlich. Ja.
Herr Fransen von der Gesobau, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, die städtischen Wohnungsunternehmen werden sowieso ihre Verpflichtungen erfüllen und den Neubau angehen, egal ob man uns die Grundstücke jetzt schenkt oder nicht. Ich würde das ähnlich wie die Genossenschaften beantworten. Wenn man was geschenkt bekommt, dann kauft man sich auch Restriktionen ein, dann wollen die auch was von einem. Das ist dann im Doing immer etwas schwieriger. Insofern, also wir für unser Projekt, wir brauchen noch ein kleines Grundstück vom Liegenschaftsfonds für die 270 Wohnungen in Pankow. Uns würde reichen, wenn wir das zum Verkehrswert kaufen könnten. Zum Verkehrswert. Weil der Hebel, was die Miete angeht, ist genau, wie Herr Müller sagt, nicht so riesig groß, wenn man ein Grundstück geschenkt bekommt. Die Baukosten sind der eigentliche Kostentreiber dabei und die Baunebenkosten, also Architektenkosten, die dann noch dazukommen, das bedingt eigentlich dann die Miete. Und mit dem Grundstück kann man da gar nicht so viel machen.
Herr Senator, wir haben da schon drüber gesprochen, internationale Bauausstellung. Sie sagen, jawohl, die kommen mit einer anderen Überschrift, nämlich mit der Überschrift Wohnen. Das ist ja total spannend, vor allen Dingen, weil die Gesellschaft sich ja auch ändert und die Wohnungsformen sich dann ja auch ändern müssen, also generationsübergreifendes Wohnen, altersgerechtes Wohnen, barrierefreie Wohnungen. Also viele Ideen, die eben dann beim Bauen für die Zukunft dann ja auch hier vielleicht errichtet werden. Wie stellen Sie sich das denn vor? Also ich könnte mir vorstellen, wir reden ja ständig, Inforadio berichtet ja auch im Forum immer wieder über Zukunftsorte. Das nächste übrigens findet im Februar im Buch statt, ein Zukunftsort, so Zukunftsbauten. Könnten Sie sich das vorstellen im Rahmen der internationalen Bauausstellung 2020?
Ja. Also ich bin ja nun kein Architekt, in der Wohnung würde keiner wohnen wollen, die ich plane. Das sollen mal auch die Fachleute machen. Aber darum geht es natürlich genau, um diese neuen Wohnformen auch und die neuen Entwicklungen. Und wir müssen das ja in Berlin sehen. Wir sind ja auch die Hauptstadt der Singles und der Alleinerziehenden. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Das ist doch ein Unterschied, ob vier Menschen alleine auf 40 Quadratmeter wohnen oder die vier zusammen auf dann vielleicht 100 oder 120 Quadratmeter. Wie gehen wir also um mit diesen wertvollen Flächen? Das muss doch eine Überlegung wert sein. Wie kann ich bauen, so dass dieses individuelle Wohnen möglich ist, eben so wie Sie es ja schon beschrieben haben, in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Altersstufen, dann aber auch mit einem, vielleicht kombiniert mit einem gemeinschaftlichen Wohnen. Und da gibt es international die interessantesten Modelle und dafür ist eine IBA da, genau das auch durchzuspielen. Wie reagiert man auf neue Anforderungen und auf neue Wohnformen? Und ich glaube, dass das sehr spannend gerade für Berlin sein wird. Wir erleben das durch die Zuzüge, durch die vielen jungen, kreativen Leute, die in diese Stadt auch kommen, hoffentlich hier bleiben, dass wir dann in Form einer IBA darauf reagieren. Ich finde, das ist ein idealer Moment, ein Glücksfall dann auch für die Stadt.
Herr Klub, würden Sie sagen, Herr Müller hat da recht, wenn er sagt, das ist ein Glücksfall für eine Stadt?
Also ich denke schon, man kann das im Moment auch in Hamburg sehen, dass so eine IBA immer so eine Art, ich nenne das jetzt mal Labor ist, um neue Sachen auszuprobieren. Es kann dort auch ein bisschen mehr Risiko gegangen werden. Und Sie hatten vorhin die Gruppe der, ich nenne sie jetzt mal Senioren angesprochen. Wenn man sich überlegt, dass dort auch ganz starke Veränderungen stattfinden, ist es ja nicht mehr so, dass es die Alten gibt, sondern dass es da ganz starke Differenzierungen gibt. Und zum Beispiel die Altersgruppen, die jetzt, ich sag mal, in Rente gehen, die sind mit den Rolling Stones groß geworden und nicht mehr mit der Operette. Und sie sind auch mit Wohngemeinschaften groß geworden.
Die träumen von der Kommune 1. Ja.
Vielleicht auch die. Und diese Gruppen haben natürlich auch andere Vorstellungen vom Wohnen oder sind zumindest bereit, da auch andere Wege zu gehen. Und ich denke, so etwas kann auch aufgenommen werden oder sollte aufgenommen werden, sowohl was das Wohnen im Alter angeht, als aber auch was zum Beispiel generationsübergreifendes Wohnen angeht. Und dafür bietet so eine IBA einen hervorragenden Rahmen.
Ich möchte jetzt ja nicht die Laune verderben, aber das kostet natürlich auch was. Stellt in Hamburg dafür Geld zur Verfügung?
Sicher. Ja, sicher. Also es ist nicht so, dass das sozusagen irgendwie gefördert wird vom Bund oder von anderen Institutionen. Es gibt sicherlich dort jeweils Zuschüsse, aber derjenige, der eine IBA ausrichtet, muss ein Stückchen weit Geld mitbringen. Und zwar...
Naja. Also ich habe ja was gesagt zu unseren Möglichkeiten, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht Geld ausgeben. Jedes Jahr investieren wir direkt aus dem Landeshaushalt 1,5 Milliarden und dazu kommen die landeseigenen Gesellschaften, die auch nochmal 1,5 Milliarden investieren. Das ist nicht alles Wohnung. Aber das heißt, es ist auch eine Menge Geld, eine Menge Möglichkeit an Investitionsmitteln da, kombiniert mit Förderprogrammen, mit privaten, mit der veränderten Liegenschaftspolitik. Man kann schon eine ganze Menge erreichen.
Herr Wild, hört sich doch gut an.
Er war jetzt ein bisschen vorsichtig, ein bisschen sehr vorsichtig, weil er die Frage nicht so richtig beantwortet hat, ob für die IBA denn Geld auch für Wohnen oder für Gebäude ausgegeben wird von der öffentlichen Hand oder ob das Land Berlin nur den Prozess der Bauausstellung moderiert und dafür Geld ausgibt. Vermutlich werden nur die Grundstücke zur Verfügung
gestellt. Wir haben
gestellt,
ihn jetzt, genau. Ich gebe die Frage gleich weiter.
Über die großen Flächen
aber gehen. Da werden Sie mich jetzt hier nicht festnageln können, weil wir im Moment gerade diskutieren über den Landeshaushalt 2012 und 2013. Und wir sprechen über eine IBA 2020. Also es wird noch eine Menge finanzpolitische Diskussionen geben. Ich habe aber auch, Herr Wild, gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das mit vorhandenen Möglichkeiten, Förderungen, Institutionen, die wir ja auch haben, die auch Geld zur Verfügung stellen für Wohnungsbau oder das unterstützen können mit Programmen wie die IBB oder so, dass es da auch Kombinationsmöglichkeiten gibt. Also auf eine Summe werden Sie mich jetzt nicht festnageln können.
Wie könnten Sie sich oder wo könnten Sie sich denn Experimentierfelder vorstellen, in welchen Bereichen?
Tegel hat ja eher ein Gewerbe- und Industriecharakter schon jetzt in den ersten Überlegungen, aber das ist doch so eine Selbstverständlichkeit, dass bei diesen riesigen Flächen Wohnungsbau immer mitgedacht wird und gerade wenn ich in Bezug auf Tegel ja rede über neue Industrien, neue Energieformen, dass es eben auch Kombinationen gibt. Ich glaube aber Tempelhof, da ist es ja schon sehr weit, auch dass man da über Wohnungsbau spricht. Da bietet sich ja eher, wenn man an die Neuköllner Seite denkt, das Reinziehen praktisch des Wohnungsbestandes dann aufs Tempelhofer Feld, das bietet sich ja wirklich an und das ist ja auch in den Überlegungen schon sehr konkret.
Frau Kern.
Wir hören von Herrn Müller, dass Sie das auch für Tegel für gut finden, dass dort Wohnen mit entsteht, weil das bislang ja in den Programmen nicht drin war. Aber ich denke,
auch ein anderer Schwerpunkt.
Es ist ein anderer Schwerpunkt, aber ich denke mal, die Fläche ist so groß, dass man also auf alle Fälle auch dort in den Randbereichen über Wohnungsbau nachdenken sollte, zumal ja für die Industriestandorte dann auch möglichst nahegelegene Wohnungen auch geschaffen werden sollten, ja, um auch die Energieverbräuche durch lange Arbeitswege auch ein Stück weit zu reduzieren. Und generell denke ich auch, dass die IBA 2020 den Wohnungsbau, die Ideen auch noch deutlich befördern könnten, wenngleich wir mit dem jetzt eigentlich anstehenden Bedarf früher beginnen müssen. Also wir können nicht erst warten, bis die IBA 2020 kommt, sondern wir müssen da mit früher anfangen. Und die IBA in Hamburg, denke ich mal, die zeigt ganz klar, welchen Sogeffekt das hat. Ja, also Hamburg-Harburg wäre ohne die IBA überhaupt nicht denkbar in seinem Entwicklungspotenzial. Also da ist eine ganze Menge allerdings eben auch investiert worden durch Hamburg selber. Wenn das zumindest ansatzweise in Berlin passieren würde, dann könnten wir da eine ganze Menge auf die Beine stellen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wissenschaft und die Architekten enger zusammenarbeiten könnten und dass Berlin hier vielleicht quasi so ein Pilotort für neue Architektur wird. Und vielleicht kann Berlin dort auch eine Vorreiterrolle übernehmen. Ich sage vielen Dank zu meinen Gästen, Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, Maren Kern, Vorstandsmitglied des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU, Matthias Klupp, Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Analyse und Konzepte und Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.